möchte euch bitten, mit mir 1. Petrus mal aufzuschlagen. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3. Unsere Predigt kommt aus Apostelgeschichte 17 heute Morgen. Allerdings, wir wollen mit 1. Petrus Kapitel 3 anfangen als Einstieg. 1. Petrus Kapitel 3. Wie antwortest du, wenn von dir eine Antwort gefordert wird? In dem Ersten Weltkrieg gab es einen jungen amerikanischen Kapitän, der über die Lage seines Kompanies sich informieren wollte. Und als er herumlief in dem Kriegsgebiet, kam es einen jungen britischen Offizier ihm entgegen und er fragte dann, wer sind Sie? Und der britische Offizier antwortete, ich bin der Prinz von Wales. Naja, sicher, hat der amerikanische Kapitän geantwortet, und ich bin der König Englands. Alle beide sind ihren Wegen gegangen. Ein paar Tage später, am Abend, war sowohl er als auch der englische Offizier im Zelt von Roten Kreuz. Und er hat herausgefunden, dass es tatsächlich der Prinz von Wales. Und der Prinz von Wales hat auf diesen Kapitän geguckt und gegrinst und gewinkt und gesagt, guten Abend, Papa. Aber wenn es von deinem Glauben gefordert wird, eine Antwort zu geben, wie würdest du antworten? Wenn du auf die Probe gestellt wirst, was sagst du zurück? Ich möchte, dass wir in 1. Petrus Kapitel 3, Verse 15 bis 16 mal schauen. Und in Vers 15 schreibt Petrus, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also erstens sagen wir oder sollen wir bemerken, um bereit zu sein, soll man in seinem Herzen den Herrn heiligen. Das heißt, für dich ist der Herr Jesus Christus ganz wichtig. Er statt du ist Nummer eins. Also das ist das Erste, was dabei sein soll, damit wir eine richtige Antwort zu Menschen geben können über unseren Glauben. Und das Zweite, das wir bemerken, ist mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das heißt, es ist nicht deine Aufgabe, ein Argument zu gewinnen. Es ist deine Aufgabe, Jesus Christus Menschen darzustellen, sowohl in Worten als auch in Haltung. Aber dann habt ihr bemerkt, er sagt, wenn jemand dich fragt, ich kann es dir garantieren, wenn du für Jesus nicht lebst, wenn du niemals für Jesus sprichst, es wird keiner dich fragen, erzähl mir mal von deinem Glauben, will keiner dich fragen. Eigentlich findet Petrus das ganz normal, dass wir so leben, dass Leute merken, dass wir Christen sind. Er haltet das für normal, dass ein Christ über seinen Herrn spricht. Denn erst danach werden sie denken, oh, okay, das ist sein Glauben. Und dann erst danach wird er Fragen stellen. Ich habe von jemandem gehört, der zu jemandem anders gesprochen hat. Eine Person, die die erste Person kannte seit ein paar Jahren und sagte zu dieser Person, ich bin Christ. Dankeschön. Wollte das nur nebenbei sagen und die Antwort kam zurück, ja, das weiß ich. Möchte dich fragen, wenn du jemanden kennst, seit ein Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, und du sagst zu dieser Person, und ihr kennt einander gut, du sagst zu dieser Person, ich bin Christ, würden sie auch zu dir zurück sagen, ja, das weiß ich. Eigentlich meint Petrus, es ist normal, dass wir so leben und so sprechen, dass Leute merken, dass wir Christen sind. Und dann irgendwann mal werden wir auf die Probe gestellt. Sag noch mehr über deinen Glauben. Oh, das gibt uns, wenn wir, manche von uns, wenn wir einfach darüber denken, kriegen wir Gänsehaut und denken, oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass jemand mich fragt, denn ich denke, ich könnte niemals das Richtige erklären. Du kannst es richtig erklären und wir werden in dieser Predigt verstehen, wie. Aber das Erste, woran man denken soll, ist, den Herrn heilig halten in deinem Herzen. Das heißt, Jesus Christus ist für mich Nummer eins und nicht ich oder jemand anders. Wir wollen in Apostelgeschichte 17 jetzt schauen. Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Letzte Woche war die Predigt über Apostelgeschichte 18, Paulus und Korinth. Eigentlich machen wir einen Sprung zurück, aber es ist halt so. Ich möchte das nicht erklären heute Morgen. Wir machen einen Sprung zurück. Apostelgeschichte 17, eine ganz wichtige Bibelstelle, faszinierende Bibelstelle sogar, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Und hier finden wir heraus in Apostelgeschichte 17, dass Paulus auf die Probe gestellt wird. Es wird um seinen Glauben befragt, und zwar auf einer ganz hohen Ebene, ganz hoch. Athen, das war die Stadt der Demokratie. Man nennt das die Wiege der Demokratie und auch die Stadt der Philosophie. War nicht so groß wie in der Vergangenheit, immer noch betrachtet als die Stadt der Philosophie. Warum war Paulus da? Er ist in Athen gekommen, weil die Lage in Mazedonien ziemlich heikel war. Und er ist nach Süden gekommen und er wollte warten auf seinen Mitstreiter oder Mitarbeiter Silas und Timotheus. Zu der Zeit ist Paulus in der Stadt herumgegangen. Vielleicht war ein oder zwei oder mehrere von euch in Athen als Touristen. Wisst ihr was? Es gab auch damals in Athen Touristen. Athen hat so viel Geschichte gehabt, so einen Ruf gehabt, so viele Sehenswürdigkeiten damals gehabt, dass es viele Touristen in Athen gab und es gab auch Führungsleiter. Also du könntest deine Führung mal haben dort. Athen hatte auch viele Götter damals. Der Schriftsteller aus der Antike Plinius, ungefähr in der Zeit von Paulus, schrieb, dass die Stadt in der Stadt von Athen gab es ungefähr 3000 Götterbilder. 3000. Überall zu sehen, wir sprechen nicht mal von den vielen Tempeln. Ich lese in Vers 16, während aber Paulus sie in Athen erwartete, und das hieß, er wartete auf Silas und Timotheus, wurde sein Geist in ihm erregt. Luther übersetzt, ergrimmte sein Geist in ihm. Da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er wurde richtig irritiert. Er wurde betrübt. Gott sei Dank, dass es Menschen gibt, die über Götzendienst irritiert sind, die das richtig abscheulich finden. Also in unseren Zeiten, glaube ich, akzeptieren wir alles. Man möchte sich anpassen. Das ist unsere Gesellschaft und wir als Christen, wir übernehmen die gleiche Denkweise, Toleranz. Wir sind als Christen für religiösen Toleranz. Aber das heißt nicht, dass wir innerlich das bejahen, oder? Paulus wusste, wie es in der Bibel steht, Götzendienst ist Abkehr von dem wahren Gott. Götzendienst und Götterbilder, das sind dem Herrn ein Gräuel. Und der Pfad zu jeder Art von Sünde fängt mit dem Götzendienst an. Ich habe es nicht übertrieben. Man könnte es auch in Athen finden. Der Pfad zu jeder Art von Sünden fängt mit dem Götzendienst an. Aber wohl bemerkt, dieser Paulus, der war richtig irritiert, hat aber gewartet. Er hat eigentlich wenig darüber gesagt. Manche Leute, wenn sie etwas sehen, das sie irritiert, dann sofort sind sie voller, also feurige Worte und befinden sich irgendwo, wo sie sich äußern können und sprechen laut und hart, was alle verkehrt tun. Das hat Paulus nicht getan. Er hat gewartet. Und als er wartete, sprach er über Jesus. Erstens in der Synagoge und zweitens im Marktplatz. Wir lesen Vers 17. Und er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt und an jedem Tag mit denen, die gerade herzukamen. Also er konnte nicht ruhig bleiben. Er wollte über Jesus sprechen. Ob zu seinem Volk, zu den Juden oder zu den Griechen. So oder so. Und es sagt hier jeden Tag, lobenswert. Und dann lesen wir in Vers 18, aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen, und ich werde das erklären, wer sie waren, griffen ihn an und sagten, was will wohl diese Schwätze sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger von fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Schwätzer? Wieso? Also das war ein Begriff damals unter den Menschen, unter den Gelehrten zu erklären. Das ist jemand, der irgendwo Information hierher geholt hat und von dorthin und von dorthin und von dorthin und aus 20 Quellen hat er etwas zusammengebastelt. Das ist nicht so sehr glaubwürdig. Und das ist, was sie über Paulus gesagt haben. So einer ist er. Es geht nicht sehr tief bei diesem Mann. Und er spricht über fremden Göttern, Jesus. So haben sie ihm auf die Probe gestellt. Vers 20 und Vers 19, Entschuldigung. Sie ergriffen ihn, führten ihn zu dem Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich aufhielten, betrachten ihre Zeit mit nichts anderem zu tun, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Das ist kein großes Kompliment über Athen, oder? Und wisst ihr, das war nicht nur Lukas, der so über Athen schrieb. Andere Schriftsteller aus der Antike haben ähnliche Dinge geschrieben. Und sie haben ihn zu einem Ort gebracht. Heute wird das bezeichnet als den Berg oder Hügel von Mars. Und es ist das, was er gesagt hat, ist, es gibt eine Inschrift dort für Touristen, die das mal sehen wollen. Es gibt eine Debatte, war das dort auf diesem Hügel oder war das eher in der Nähe von dem Marktplatz? Und typischerweise sagen die Gelehrten heute, es ist umgezogen, diese Gruppe von Menschen in Athen haben einen Umzug gemacht und in der Zeit von Paulus, es war eher in der Nähe von dem Marktplatz. Und diese Leute waren denen, die wir nennen können, Senatoren von Athen. Unter denen gab es die Epikureer. Und wer waren sie? Sie waren Menschen, die die Philosophie von einem Mann namens Epikur gefolgt haben. Von 200 Jahren vorher. Epikur. Epikur glaubte, dass das höchste Gut für Menschen heißt, von den Passionen entfernt zu sein. Das heißt, von Hass, von Sorgen, von Angst. Dass man lernt, sie aus seinem Leben zu entfernen. Sie waren in ihrer Philosophie materialistisch. Sie haben gemeint, alles entsteht aus Materie. Von den Wissenschaftlern damals haben sie das übernommen. Alles entsteht aus der Materie. Wir sprechen heute, wenn wir über die Wissenschaft sprechen, von Atomen. Das ist genau, was sie glaubt damals. Alles entsteht aus Atomen. Und das ist die Basis für alles. Leib und Seele. Sie glaubten auch vor allem, dass es nach dem Tod kein Gericht gibt. Es gibt weder Himmel noch Hölle. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Woche für einige von euch gab es einen Konflikt in der Arbeitsplatz. Für einige von uns zumindest. Passiert immer wieder. Die Epikureer haben gemeint, dass jemand sich davon entfernen soll. Dass es keine solche starke Emotionen, die verkehrt sind, in seinem Leben geben soll. Er soll darüber stehen. Wenn du mal darüber nachdenkst, dann musst du aufgeben. Also bei mir funktioniert es nicht, sagst du, und ich würde das Gleiche sagen. Bei mir funktioniert es nicht. Du musst dich im Wesentlichen aus dem Alltag rausziehen. Das heißt, dies ist letztendlich eine Philosophie für ganz wenig Menschen. Aber der Einfluss war richtig überall. Als sie über die Entstehung der Erde gesprochen haben, diese Philosophen, da haben sie es erklärt, alles ist durch Zufall entstanden. Es gab in dem Universum Atomen, Wissenschaft, oder? Atomen und sie sind gefallen in dem Universum. Warum, wissen wir nicht. Von woher die Atomen gekommen sind, wissen wir auch nicht. Und irgendwie, aus irgendwelchem Glück, sind sie zusammengestoßen. Und so fing alles an und das war die Entstehung der Erde. Können Sie das erklären? Nein. nur so das, was sie gesagt haben. Und viele haben das geglaubt. Und interessanterweise, das ist sehr ähnlich zu dem, was heute in der Wissenschaft gesagt wird über die Entstehung der Erde. Vor etlichen Jahren, als meine Kinder immer noch in der Schule hier in Deutschland waren, waren wir in den USA und wir haben ein Mädchen aus unserer Gemeinde mitgebracht. Und sie ist vor ein Jahr vorher zum Glauben gekommen und vieles war für sie neu. Und wir waren in Chicago, in den USA, und dort gibt es wunderbare Museen. Ich kann sie nur empfehlen. Ein Museum heißt Museum von Wissenschaft und Industrie. Und da gibt es wunderbare Dinge zu sehen. Und wir sind zu der Ausstellung gegangen, Entstehung der Erde, Entstehung vom Leben. Und als wir das mal angeschaut haben, da dachte ich, dies wird interessant sein. Ich möchte hören, wie sie das erklären, wie das Leben überhaupt entstanden ist. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Und das waren viele Gelehrte, die das zusammengebastelt haben, diese Aufstellung. Es fing an mit so einem Ozean und die Wellen gingen hin und her. Und dann haben sie gesagt, die ersten Organismen, die waren eine Zelle, wie Bakterien. Und eine piekt raus aus den Wellen und wieder runter. Und der nächste schießt hoch und geht wieder runter. Und dann war die Frage für mich, aha, und von woher kamen diese Zellen? Das können Sie nicht erklären. Interessanterweise gab es Schüler, die in einem Buch nebenan ihren Namen eintragen wollten und etliche haben geschrieben, und von woher sind die Zellen gekommen? Also es hat sich nicht geändert. So wenn wir über Paulus lesen und wie er Menschen angesprochen hat, die überhaupt nicht an die Bibel geglaubt haben, die sogar nicht von Jesus Christus gehört haben, finden wir, dass sie ähnlich waren zu Menschen heute und haben Dinge gesagt, woran sie sehr fest geglaubt haben, woran heute Menschen glauben. Und wir sind noch nicht dazu gekommen, was Paulus gesagt hat. Wir werden das sehen. Und die Stoiker, die anderen Philosophen, sie glaubten, dass der Mensch im Einklang mit der Natur leben soll und mit der Logik. Was soll das Leben steuern? Vernunft. Hast du mal gehört, es gibt in jedem einen Funken Gottes? Das ist von den Stoikern gekommen. Oder ich bin Bürger dieser Welt. Auch von den Stoikern. Alle Menschen sind Brüder. Ursprünglich von den Stoikern. Sie glaubten, Gott ist alles und alles ist Gott. Wie kannst du mit solchen Menschen reden? Über deinen Glauben. Nicht vergessen, Paulus wurde auf die Probe gestellt. Wie wäre es für dich, wenn jemand dich vor anderen stellen würde und würdest du nicht Lampenfieber kriegen? Ich denke, ich schon. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, um die Lage zu erklären, bevor wir sehen, was Paulus geantwortet hat. Der griechische Schriftsteller Aristophanes widmete einen Werk zu dem Areopag, und das ist diese Gruppe von Menschen, vor denen Paulus stand. 400 Jahre vorher hat er etwas zu denen gewidmet als Werk, und darin schrieb er: Wenn der Staub das Blut eines Menschen aufsaugt oder aufgesaugt hat, sobald er tot ist, steht er niemals wieder auf. wenn sie an irgendetwas geglaubt haben, diese Gruppe von Menschen damals, zu dem Paulus sprach, dann war es dieses: Es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Mensch, wo fängst du an? Ganz anderes Konzept von Gott. Und das, woran du festhältst, das lehnen sie total ab. Wo fängst du an? Er fing auf diese Weise an. Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Archäologen haben sogar solches gefunden. Einen unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Was haben sie über Paulus gesagt? Er stellt fremden Götter vor. Paulus sagt: Nein, ihr betet ihn bereits an. Wie fängst du an? Du fängst an, wo ihre Denkweise ist. Und wenn du jemanden kennst, dann hast du bereits gehört, wie er denkt. Wisst ihr was, Geschwister? Öfters meinen wir, ich muss ihm etwas sagen. Ich muss ihm etwas sagen. Ich muss ihm etwas sagen. Was ihr tun sollt, ist, ihr sollt zuhören. Was denkt er? Stell diese Person Fragen. Genau wie wir die Musik hören jetzt. Willst du aus seinem Gedanken hören, was er wirklich denkt? Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschen bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er feste Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, füllen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eure Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Er fing an, wo sie waren. Was sie bereits glaubten, sein erster Punkt war nicht: ihr seid ganz verkehrt. Sein erster Punkt war: ich möchte darüber sprechen, von dem, was sie bereits weiß. Wisst ihr was? Alle Menschen, egal wer sie sind, egal welches Glauben sie vertreten, auch wenn sie sagen, ich bin Atheist, alle Menschen wissen, dass es einen Gott in den Himmel gibt. Dort kannst du immer anfangen. Du brauchst nicht Gott beweisen. Alle Menschen wissen bereits, auch die Atheisten. Wir haben es heute Morgen gehört aus Römer Kapitel 1. Das ist die Wahrheit, Geschwister. Alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Hier ist ein Buch, Ewigkeit in ihren Herzen, von einem Missionar, Don Richardson, geschrieben. Und er erklärt darin, dass es in der Vergangenheit Gelehrten gegeben hat, die wissenschaftliche Studien über Kulturen gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele, ich denke, es war über 100. Einer davon war ein katholischer Gelehrter namens Schmidt aus Österreich. 1925 hat er sein Werk fertig gemacht. Untersuchung von über 100 Kulturen. Wisst ihr, was er herausgefunden hat? In jedem von diesen Kulturen gab es ein Bekenntnis, ein Verständnis, dass es einen Gott in den Himmel gibt. Egal, was ihre Religion war, dass es einen Gott in den Himmel gibt. Und in diesem Buch stellt er 25 von diesen Gruppen vor. Und jeder, ob das in Afrika war, ob das in Südamerika war, ob das in Asien war, bei jedem wurde es klar, alle erzählten von dem einen Gott, der alles gemacht hat. Sie waren überzeugt. Das Problem für sie war, sie haben sich von ihm distanziert und sie hatten keinen Kontakt mehr. Und sie haben sich an anderen Göttern gewendet. Paulus sagt, in ihm leben und weben und existieren wir. Und das war nicht von Paulus, das war von einem Philosophen, Aratos, aus der vorherigen Zeit, hat es geschrieben. Jemand, der die Bibel nicht gekannt hat, hat das geschrieben über Gott. Das heißt, Gott ist überall. Ist das nicht interessant? Gott ist überall. Das heißt, wenn ich hier hingehe, Gott ist da. Wenn ich dorthin gehe, Gott ist da. Wenn ich hier in diese Richtung gehe, ist Gott da. Wenn ich mich umdrehe, in der Richtung gehe, Gott ist da. Er ist überall. Wenn das der Fall ist, warum haben Menschen Probleme, ihn zu finden? Ist das nicht ein Rätsel? Und es ist die Wahrheit. Gott ist überall, Gott ist hier. Und die Menschen haben ihre Probleme, Gott zu finden. Sie haben ihre Probleme, nicht weil er unsichtbar ist, obwohl das die Wahrheit ist. Sie haben ihre Probleme nicht, weil er unsichtbar ist, sondern weil sie in ihren Herzen verkehrt denken. In ihren Herzen ist die Sünde. Paulus sagt, ihr Herz ist verfinstert. Und wenn ein Herz verfinstert ist, kann ich durch mein Herz kein Licht sehen. Es wird blockiert. Die Bibel sagt, Gott ist Licht. Das Problem dann ist das Herz. Deswegen können sie Gott nicht finden, obwohl er ihn nebenan ist. Und Paulus gibt 4 Vorschläge und jetzt ist die Zeit im Wesentlichen fast abgelaufen und ich muss das richtig verkürzen. Erstens sagt er, man soll keinen Götzenbilder machen. Nummer 1. Er hat sehr direkt gesprochen. Zweitens, man soll Buße tun und zu diesem einen Gott Umkehr machen. Nummer 3, Gottes Gericht wird kommen. Das ist faszinierend. Er hat mit Menschen gesprochen, die wirklich es als Glaubensbekenntnis hatten, es wird kein Gericht geben. Übrigens, hilft das einem? Es gibt so viele Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt passiert sind und es ist nichts geschehen. Über 1 Million Armenier wurden ermordet am Anfang des 20. Jahrhunderts. Über 1 Million davon. Niemand wurde dafür bestraft. Das war die Regierung von Türkei, die das getan hat. Und heute, wenn ein Schriftsteller das hervorbringt und darüber schreibt, landet er ins Gefängnis. Und wenn du sagst, kein Gericht in der Zukunft, was sollen wir mal denken? Ist das mir eine Ermutigung? Gibt das Trost zu meiner Seele? Hilft das mir irgendwie? Ich denke, wenn ich ein Armenier wäre, das würde für mich das Gegenteil tun. Paulus sagt, eines Tages wird Gottes Gericht kommen. Und Geschwister, halte dich nicht davon zurück, diese Wahrheit zu Menschen zu sagen. Nummer 4. Jesus Christus, der auferstandene Herr, wird der Richter sein. Wenn du fragst, wie soll ich mit Menschen sprechen, und wir können heute nur allgemein darüber sprechen, in andere Predigten in der Zukunft werden wir das höchstwahrscheinlich detaillierter behandeln, aber nur grob sagen wir, wenn du auf die Probe gestellt wirst und du fragst, wie soll ich mit Menschen sprechen, die eine ganz andere Vorstellung von Gott haben? Nummer 1, fange an, wo sie sind. Nummer 1. Nummer 2, du sollst Gottes Wort, von Gottes Wort erklären, genau wer Gott ist. Nummer 3, du sollst dich nicht davon zurückhalten zu sagen, dass Gott die Menschen richten wird. Nummer 4, du sollst erzählen, dass Jesus Christus für die Menschen gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Ja, werden Sie mich glauben? Interessanterweise, die meisten haben über Paulus gespottet, aber einige haben an dem Tag Jesus Christus angenommen und wollten mehr wissen. Und das ist, was zählt. Dass eine zum Glauben kommen. Ich bin keiner, der so etwas tun könnte. Ich weiß das. Die meisten von uns können das nicht tun, was Paulus geleistet hat. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Menschen in deine Gegend. Bist du bereit, wenn du auf die Probe gestellt wirst und jemand dich fragt, warum glaubst du so? Erzähl mir mehr von deinem Glauben. Petrus sagte, seid immer bereit, eine Antwort zu geben. Wir haben so viel zu sagen, aber wir müssen wegen der Zeit aufhören. Ich möchte kurz beten.